Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und mit der ersten Folge des Jahres 2021. Am Mikrofon natürlich wie immer Carsten Kellermann.
Und Jannik Sorgatz, hallo.
Und wir haben einen ganz schönen Strauß von Themen für euch. Wir sprechen natürlich über das 1:0 in Bielefeld, sagen, warum es ein Aber hinter diesem Sieg gibt.
Wir blicken voraus auf das Spiel gegen die Bayern am Freitag, fragen, ob die vielleicht zum rechten Zeitpunkt kommen, ob Borussia bereit ist. Und wir blicken zurück
auf ganz, ganz viele Duelle mit dem FC Bayern, das Duell der Giganten. Gab tolle Spiele und ja, wir schauen auf das eine oder andere nochmal drauf.
Aus der Vergangenheit geht's dann nicht in die Gegenwart, sondern in die Zukunft. Wir reden über 5 Dinge, auf die wir uns im Jahr 2021 bei Borussia freuen.
Genau, der Podcast als Zeitmaschine. Viel Spaß.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, Carsten, dann wollen wir auch mal ins neue Jahr starten. Für dich hat es in Bielefeld begonnen, auf der Alm, mit einem 1:0 Auswärtssieg. Jetzt würde ich ja sagen, na, sonst gab es eigentlich immer ein 2:0 da. Das war so das traditionelle Ergebnis. Das haben selbst die Insuas und Co. geschafft. Aber naja, am Ende ein Sieg. Und ich würde sagen, den muss man dann wahrscheinlich so auch nehmen und hinnehmen.
Genau, zumal es ja auch ein verdienter Sieg war, das lässt sich nicht wegdiskutieren. 24:7 Torschüsse und eigentlich war auch über die gesamte Spielzeit Borussia die absolut überlegene Mannschaft, hat eigentlich auch gut gespielt, aber es fehlten einfach diese Tore. Brenn Embolo hat dann am Ende, nachdem er doch einiges vergeben hat, wir haben es jetzt schon mal drüber gesprochen, ein Problem im Abschluss, hat er dann das Tor gemacht, sehr sicher gemacht, nach einem sehr, sehr schönen Pass auch von Jonas Hofmann. Das war ja so ein typischer Rose-Angriff, Ball erobert, direkt nach vorne gespielt in die Tiefe oder steil, wie man früher sagte, und Brenn Embolo dann sehr cool im Abschluss. Die entscheidende Szene zugunsten Borussias, am Ende durfte dann nochmal gezittert werden, weil irgendwie kann auch Arminia Bielefeld lange Bälle in den Strafraum schlagen. Und das war eben unnötig. Wenn da noch der Ausgleich gefallen wäre, dann hätte man mit Sicherheit Feurio gerufen in Gladbach. Denn das hätte...
Ja, ich sah ihn auch eigentlich schon fallen. Es war genau die Konstellation wie in all den Spielen, die wir jetzt über Wochen und Monate durchgekaut haben. Aber mit dem Unterschied, du hast gesagt, dass es eigentlich noch unnötiger war, dass es erst 1:0 stand, als die Schlussphase einbrach. Ich habe mit Jonas Hofmann gesprochen im Interview, das erscheint dann auch am Donnerstagabend bei uns, am Freitag in der Zeitung. Der hat gesagt, ja, es sind halt Spiele, da muss man auch mal mit 3:0 in die Pause gehen. Und genau so war es ja in Bielefeld. Deswegen hast du dem Ganzen in deinem Kommentar dem Sieg ein Aber verliehen oder ein Sternchen, im Prinzip eine Fußnote. Ja, und da steht aber einiges drin, was gerade mit Blick auf Freitag und das Spiel gegen die Bayern besser werden müsste.
Ja, und das ist eben das, was Marco Rose einfordert, Konsequenz. Vor beiden Toren, so sagt er es immer. Die Konsequenz war ja letzten Endes dadurch, dass man eben dieses 2:0 defensiv gehalten hat, zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison, im Europapokal, also in der Champions League und im DFB-Pokal gab es ja auch jeweils 2x2:0. Aber eben in der Liga fehlte das doch so ein bisschen und beide 2:0s waren dann auch gleich 1:0-Siege, was zeigt, wie wichtig es ist, wenn man einfach diese Null hinten hält. Aber diese Zitterei und diese Gefahr überhaupt zu laufen, das ist dann wirklich schon fahrlässig gewesen und da hat Jonas Hofmann absolut recht. Der hat übrigens ein Riesenspiel gemacht in Bielefeld. Also, wie wir es ja auch schon öfter gesagt haben, er ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Spieler für Gladbach geworden. Und das hat er in Bielefeld einfach gezeigt. In allen wichtigen Szenen war er eigentlich dabei, hat die Pässe gespielt, hat die Bälle erobert, hat das Tor vorbereitet. Das passte dann auch. Und er hat absolut recht in seiner Analyse. Da muss man in so einem Spiel einfach mal sagen, okay, wir schießen jetzt die ersten 3 Tore.
Ja, und dann hat man auch einfach mal Ruhe. Also es ist ja auch einfach kräfteschonend. Ich glaube, das ist ja auch ein Prinzip der Bayern, der, sage ich mal, absoluten Spitzenmannschaft in der Liga, die sich dann auch einfach mal, jetzt gerade vielleicht nicht so, weil sie auch ihre Probleme haben, aber sonst auch einfach mal ausruhen können, ja, mit dem Ball am Fuß ausruhen können. Und genau das hätte Borussia in Bielefeld schaffen können. So war es eine Zitterpartie. Jonas Hofmann musste sogar 90 Minuten durchspielen bei seinem Bundesliga-Comeback nach fast oder ungefähr 2 Monaten, ist trotzdem 12,66 Kilometer gelaufen. Der zweitbeste Wert des Spieltags. Weißt du, wer am meisten gelaufen ist?
Oh, gute Frage. Nein.
Ein alter Bekannter.
Oh, da gibt's ja viele.
Ja, er hat in einem wichtigen Elfmeterschießen einen Elfmeter für Borussia verschossen.
Djibril Sow.
Djibril Sow, korrekt. Ja, mit dir kann man, Quizzes machen. Ja, 12.8.
2017 DFB-Pokal Halbfinale und der arme Kerl, damals ganz, ganz jung, wir werden ja gleich noch über einige Dinge, auf die wir uns freuen, reden, da verschießt er das Ding und ist dann der große Matchloser. Aber das zeigte damals ja auch, wo Borussia dann stand. Heute hat man eben dann auch einen anderen Kader zur Verfügung, da müsste wahrscheinlich nicht Djibril Sow schießen.
Wahrscheinlich nicht, es waren aber auch sehr, sehr viele damals verletzt, das, da muss man dran denken. Genau. Das war ja auch dann außerhalb der ersten fünf. Da, also hätte fast Jan Sommer schon rangemusst, das wäre auch interessant geworden. Aber es war dann eben, Schluss, nachdem Branimir Rogota, noch ein alter Bekannter, den Ball ins Tor gelupft hat. Aber landen wir wieder in Bielefeld und bei dem Aber, dass wir diesem Sieg verleihen müssen. Wichtig auf jeden Fall, rein tabellarisch allein schon, weil Borussia weiter mittendrin ist in der Musik. Man sieht es beim VfB Stuttgart ein bisschen, der gerade nach dem 5-1 gegen Dortmund im Dezember so ein bisschen Ergebnisprobleme bekommen hat. Die sind jetzt schlagartig in der zweiten Tabellenhälfte, sind aber nur 3 Punkte hinter Borussia. Das heißt, wenn man da nicht Schritt hält, gerade jetzt in den nächsten Wochen, kann man auch schnell abrutschen. Aber wenn wir das jetzt mal in die Gesamtlage einordnen, Borussia auf Platz 7, nach oben und nach unten schauen, wie gestaltet sich die Lage zum Beginn des Jahres 2021?
Ja, also eigentlich genau wie du es gesagt hast, Borussia und das, was auch Matthias Ginter vergangene Woche bei uns im Interview gesagt hat, Borussia ist am Scheideweg, er hat das vor dem Bielefeld-Spiel gesagt, die Punkte, die dort geholt wurden, waren also eminent wichtig, gerade auch, wenn man sich vor Augen führt, dass ja immer noch die Hinrunde der Saison läuft, Borussia ist mit 18 Punkten nach 13 Spielen in die Pause gegangen, hat jetzt 3 Punkte dazugeholt, hat ja jetzt noch die Option, bis auf 30 Punkte zu kommen oder sich an die 30 Punkte heranzupirschen und wäre dann ja wieder in diesem Schnitt, wo wir sagen, ab 27 spielst du wirklich um die Champions League mit, hat noch 2 Heimspiele, 1 gegen die Bayern, 1 gegen Bremen, dann das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Stuttgart, kann man jetzt drüber diskutieren, wie angenehm das ist, zumal es ja auch der nächste DFB-Pokalgegner ist. Aber insgesamt besteht halt noch die Möglichkeit, die Hinrunde so zu gestalten, dass man sagt, ja, Borussia ist auf Kurs und das ist der Zustand. Aber hätte man eben in Bielefeld noch diesen Ausgleich bekommen, dann wäre das ja sportlich, hätte dann die Gefahr bestanden, abzurutschen in die zweite Tabellenhälfte, zum einen, zum anderen wäre das natürlich unfassbarer Schlag ins Gesicht gewesen und psychologisch gesehen ganz katastrophal. Und an diesem Punkt ist Gladbach eben. Man kann sich eigentlich nicht viel erlauben. Und man hat natürlich dieses Problem, vor allem, weil man zu Hause bisher nicht gut gespielt hat. Und darauf wurde ja auch in unserer Kolumne von Berti Vogts hingewiesen, dass man einfach zu Hause viel konkreter werden muss in der Rückrunde.
Ja, und jetzt gibt es das nächste Heimspiel gegen die Bayern im leeren Borussia-Park, wo ich mir manchmal so denke, ah, ist es nicht sogar demotivierender, so ein Spiel dann im leeren Stadion, also im eigenen leeren Stadion zu spielen, als im anderen. Aber ja, die Diskussion, die wird uns in den nächsten Monaten, also ein Thema, auf das wir uns nicht freuen, die wird uns aber weiterhin begleiten. Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir nochmal die Lage einordnen, was da jetzt noch für Duelle an den nächsten Bundesligaspieltagen anstehen. Da ist jetzt nicht nur Gladbach gegen Bayern, nächsten Spieltag haben wir Union gegen Wolfsburg, das Überraschungsteam gegen das, ja, auch ein bisschen Überraschungsteam, weil Wolfsburg da sogar echt so auf Champions-League-Kurs gerade ist, hat aber auch 2 Spiele verloren zuletzt. Dann Leipzig gegen Dortmund, auch nächsten Spieltag. Am 16. Spieltag haben wir dann Union gegen Leverkusen, die duellieren sich auch noch untereinander, haben Wolfsburg gegen Leipzig, das angesprochene Duell Stuttgart gegen Gladbach und am letzten Hinrundenspieltag noch Leverkusen gegen Dortmund und Leipzig gegen Union. Also von den ersten 7 und dem erweiterten Kreis da noch viele, viele direkte Duelle. Und ja, wer da irgendwie mal so ins Rollen kommt, der kann echt gut aufholen. Hat man jetzt auch gesehen, Leverkusen hat jetzt auch vor der Pause gegen Bayern verloren, in Frankfurt verloren. Schon ist es dahin mit Tabellenführung und so weiter. Und Borussia hat den Rückstand auch auf 7 Punkte verkürzt. Ein angenehmer Nebeneffekt dieses Siegs in Bielefeld.
Ja, und das ist eben genau die Situation. Es gibt ja viele Gladbach-Fans, die zum Fatalismus neigen, aus guten historischen Gründen sicherlich auch. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass diese Situation der Gladbacher tatsächlich im Moment der Scheideweg ist. Matthias Ginter hat gesagt, Scheideweg, gute Saison oder nicht so gute Saison. man redet ja dann auch auf einem hohen Niveau nicht gut, dass man dann eben nicht um die Europaplätze, die Champions League-Plätze mitspielt. Aber wenn es eben darum geht, und das ist das formulierte Ziel, da muss jetzt halt noch ein bisschen Punktefutter kommen. Und man hat ja in der vergangenen Saison gesehen, als Gladbach in der Position war, wie Leverkusen es jetzt war, als das Jahr begann und Leverkusen dann Step für Step aufgeholt hat, warum soll Gladbach das nicht machen? Wenn man jetzt wirklich zu Hause mal ein bisschen stabiler wird, und da rede ich nicht unbedingt über das Spiel gegen Bayern, aber dann eben folgen Werder Bremen. Solche Spiele, die in der Hinrunde nicht gewonnen wurden, muss man jetzt einfach gewinnen. Und also ich sehe Gladbachs Ziel, und auch das hat Berti Fuchs völlig zu Recht gesagt. Er hat gesagt, natürlich sind die noch dabei und können immer noch Dritter werden. Und ich bleibe auch dabei, das ist in der Mannschaft drin. Bleibe ich auch dabei und sage, wenn Gladbach jetzt wirklich diese Punkte noch macht, aus den letzten drei Spielen, Bielefeld, Job getan. Und dann kann man da einfach sagen, da ist noch alles drin, und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Es ist so ein Gladbacher Ding, immer nur darauf hinzuweisen, dass man auch 10 Punkte verspielen kann, aber man darf ja auch 10 Punkte aufholen. Das geht auch. Das ist auch möglich. Genau. Also das ist ja das, was du meinst, dass dann da Leverkusen quasi schon abgeschenkt wurde, weil die 10 Punkte weg waren. Jetzt sind 7, man hat ein direktes Duell. Ich habe die ganzen Duelle angesprochen, die da jetzt kommen. Also ja, wenn man da alles in die eigene Richtung zieht, dann kann der Abstand auch ganz schnell weg sein. So, 12 Punkte. Genau. 12 Punkte sind es auf den FC Bayern. Das sind jetzt schon mehr als 10. Das glaube ich aber auch nicht das primäre Ziel, das jetzt zu verkürzen mit einem Sieg am Freitag. Aber es wäre natürlich so ein Ausrufezeichen in der Liga, das einfach gefehlt hat seit dem Leipzig-Spiel, was jetzt auch Ende Oktober war, also eine Weile her. Ja, also viele Liga-Ausrufezeichen hat es nicht gegeben, auch erst 5 Siege in 14 Spielen. So die Hälfte und mehr Spiele gewinnen ist ja auch immer so ein Champions-League-Kriterium, würde ich sagen. Ja, jetzt kann man ja wieder ganz stereotyp, wie wir das manchmal ja gerne machen, fragen, kommen die Bayern jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt nach Gladbach?
Ja, also wenn man jetzt das Spiel der Bayern vom Wochenende mal sieht, konnte man zur Halbzeit ja sagen, oh mein Gott. Jetzt kommen angeschlagene Bayern nach Gladbach und sind sauer. Ja, nach der zweiten Halbzeit dann sah die Welt ja schon wieder anders aus. Da muss man dann schon wieder sagen, oh mein Gott, was will man gegen solche Bayern überhaupt ausrichten, die dann mal eben noch 5 Tore in der einen Halbzeit da schießen. Und ja, also wir sind uns, glaube ich, beide einig darüber, dass die Favoritenrolle, egal welches leere Stadion dann der Standort dieses Spiels ist, definitiv verteilt ist. Und wenn wir uns an die vergangene Saison mal erinnern, ganz kurz, da hätte der FC Bayern München ja auch schon zur Halbzeit deutlich führen können in Gladbach, bevor Gladbach dann mit einem knappen Rückstand dort das Spiel noch gedreht hat. Und von daher, diese Chance besteht immer. Und ich, wenn man es mal so sieht, hat Gladbach ja bisher alle Topspiele im eigenen Stadion in dieser Saison gewonnen. Also von daher ist es ja jetzt auch eine Statistik, die kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und man darf eines nicht vergessen, wir werden ja gleich noch ein bisschen in die Historie zurückblicken. Erstens kommt Bayern München immer zur richtigen Zeit, weil man immer das Spiel des Jahres hat, meine Meinung. Und das ändert sich auch nicht für eine Gladbacher Mannschaft, die jetzt oben spielt, weil wenn Bayern kommt, dann hat man immer was Besonderes. Und zum Zweiten, eigentlich, wenn dieses Spiel verloren geht, ist es was ganz anderes, als wenn man jetzt zu Hause gegen Hoffenheim verliert. Aber darum, bei dem Spiel liegt wiederum die Problematik. Eigentlich ist Gladbach jetzt mal in der Pflicht, die Punkte aufzuholen, die in den ersten 13 Spielen zu Hause liegen gelassen worden sind.
Ja, und wir machen ja immer diese Plus-Minus-Rechnung. Da würde ein Sieg ja gar nicht ins Plus eingehen, weil es den ja vergangenes Jahr zu Hause gegen die Bayern auch gab. Ja, es ist ein bisschen eine absurde Konstellation. Also die erste Halbzeit der Bayern gegen Mainz deutet ja darauf hin, dass man da sich echt einiges ausrechnen kann, wenn schon Mainz in dieser Verfassung 2-0 bei den Bayern führt. Und ja, die zweite lässt einen dann eher Böses an, wenn die Bayern ins Rollen kommen. Aber Borussia hat ja vielleicht auch eine andere Substanz, um dann nach einem guten Start, den es aber ja geben muss dann auch, durchzuziehen. Also dass man dann nicht so zusammenbrechen würde. Und ansonsten, ja, haben wir die Mannschaft, die meisten Punkte nach Rückstand gut macht, nämlich die Bayern. Die haben, ich glaube, 7 oder 8 Mal zurückgelegen und nie verloren jetzt hintereinander. Und Borussia, wir erinnern uns, hat die meisten Punkte nach Führung verspielt. Das heißt, eine Gladbacher Führung und eine Niederlage wäre nur allzu logisch und stereotyp, aber das muss ja nichts heißen, weil in dieses Duell eben vieles reinspielt, was sich, finde ich, so den Neigungen und Tendenzen der vergangenen Wochen entzieht. Also rein historisch, dann der Trend der vergangenen Jahre und irgendwie auch dieses Gefühl für die Gladbacher, naja, das ist jetzt kein, das ist weder ein Pflichtsieg, das ist aber auch, man ist nicht völliger Underdog, sondern irgendwie Bayern ist halt Bayern. Das ist dieses Spiel, was mit keinem anderen vergleichbar ist.
Ja, also man muss einfach sich immer daran erinnern, was Bayern München im Moment spielt. Das ist einfach eine Ausnahmeerscheinung, diese Mannschaft. Wenn man die einzelnen Spieler sieht, Robert Lewandowski, Thomas Müller, wir werden noch eine Kolumne von Thomas Kastenmeier, der ja damals vom FC Bayern nach Gladbach kam, Pokalsieger, zur Pokalsiegermannschaft der Borussen gehörte, der sagt, wenn du beim FC Bayern spielst, dann bist du nach 5 Minuten, die du da bist, ob du Jugendspieler oder erwachsener Spieler bist, weißt du ganz genau, hier zählt nur der Sieg, hier bist du, hier gilt mir sein mir, und wenn du das nicht verstehst, dann bist du fehl am Platz. So. Und das ist diese Logik, nach der dieses ganze FC Bayern-Prinzip funktioniert. Und da gibt's dann halt auch mal 8 Stück für den FC Barcelona. Das ist einfach so. Und von daher, Gladbach weiß, wie Bayern zu schlagen ist. Mutig sein, angreifen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch von einem Rückstand nicht. Das war ja nun im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison so. Also alle Dinge sind im Prinzip hinterlegt, wurden auch in den letzten Jahren immer wieder rausgeholt, zu Hause so wie in München. Und von daher, ich glaube, es wird einfach ein richtig cooles Spiel werden.
Ja, statistisch gesehen wäre es vielleicht einfach clever, nach 5 Minuten einen zu fangen und dann so richtig loszulegen. Das scheint eine gute Grundlage zu sein für dieses Spiel. Du wirst für uns im Stadion sein und dir das ansehen bei eisigen Temperaturen. Wir haben es ja schon mal angesprochen, dass 54.000 Zuschauer so ein Stadion ja auch wirklich, also faktisch erwärmen. Das wird nicht der Fall sein. Deswegen wird es ganz schön frisch werden im Borussia Park am Freitag. Aber vielleicht erwärmt ja der Fußball, den man da sieht.
Davon gehen wir doch mal aus. Wir hoffen das. Also der Borussia Park, das muss man ja sagen, hat ja einen, sagen wir mal, einen Faktor. Und das ist tatsächlich, er ist sehr zugig. Egal, wo man ist, ob man auf dem Vorplatz vor dem Stadion ist oder eben im Stadion. Ein bisschen zieht es irgendwie immer, oder?
Ja, der Borussia Park hat sein eigenes Klima. Aber es hat geschneit am Dienstag beim Training. Das erlebt man selten am Niederrhein.
Ja, das, gut, ich war da gerade im Sauerland, da ist das eher Pflicht. Ja, das ist auch ein bisschen
kennst das nicht.
Also, aber hier in Gladbach, mir wurde gesagt, der größte Schneeschauer, den es seit Jahren in Gladbach gab.
Ja, tatsächlich. Also seit ich lebe, spielt Schnee keine große Rolle am Niederrhein. Ich bin ja da aufgewachsen und wir hatten tatsächlich einen Schlitten zu Hause, aber wenn der rausgeholt wurde, dann war es auch nach einer halben Stunde vorbei und dann ja, sah man auch schon die Funken.
Ja, mit Rollen vielleicht.
Ja, das wäre eine Lösung gewesen, genau. Aber so weit war es damals noch nicht. Wenn wir schon über Kindheit, Nostalgie und was auch immer reden, dann lass uns weg vom Schnee und rein in das, was das Duell Bayern gegen Gladbach, Gladbach gegen Bayern ausgemacht hat. Wir kommen ja altersmäßig da aus verschiedenen Richtungen. Du hast Zeiten erlebt, wo es natürlich auch so war, dass Gladbach die Bayern in den direkten Duellen geärgert hat. Aber in deiner Kindheit und Jugend gab es nie Siege in München.
So ist es, ja, je nachdem, wie man Jugend definiert. Aber tatsächlich erst 1995, da war ich dann 20. Dieses 2:1 damals im Auto gehört, beim Familienfest draußen gesessen und ungläubig gehört und eigentlich auch davon ausgegangen, dass irgendwie nach dem Anschlusstreffer dort auch noch das 2:2 fällt. Aber es ist dann dabei geblieben, der erste Sieg. Und vorher, wenn man sich so mal, es gibt ja ein schönes Buch tatsächlich über das Duell der Giganten, geschrieben von Holger Jenrich. Und das beschäftigt sich mit 30 Jahre Gladbach gegen Bayern. Und das endet dann tatsächlich auch, ich will mal gucken, bevor ich was Falsches sage, ja, mit dem DFB-Pokal 1987 gab es auch ein paar Duelle. Aber das letzte Bundesligaspiel, über das da dann geschrieben wird, ist tatsächlich der 2:1-Sieg damals am 14. Oktober 1995, einen Tag nach meinem Geburtstag, danke dafür.
War das das Familienfest auch?
Ja, nee, das war eher nicht zu meinen Ehren.
Also, okay.
Das war, nee, die Familie kommt nicht extra deswegen zusammen. Damals war es auch so. Aber wenn man dann so dieses Buch durchschaut, ist auf jeden Fall, wenn man, ich weiß gar nicht, ob es noch zu haben ist, aber auf jeden Fall immer ein schönes Schwelgen in Nostalgie. Und wenn man sich dann mal so die 80er Jahre anguckt, Saison 1982, 0-0 in Gladbach auf dem Bökelberg, dann 83, 84, ein 3:0-Sieg der Gladbacher, 2 Tore von Frank Mill und eines von, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen gucken, wo bin ich denn hier? Ach so, ja, von Hans-Jörg Kriens, ja. Vor einem Jahr ja leider schon zu früh verstorben ist. Dann in der Saison 84-85 dieses erste Fernsehspiel, live übertragene Bundesligaspiel im Fernsehen, dieses
3:3. Ich weiß gar nicht, da gab es so Spitzfindigkeiten im Hauptprogramm oder was? Also es war auf jeden Fall in der ARD, ne? Damals.
Genau, es war, genau. Und da war das eben eine Premiere. 3:2 Sieg für die Gladbacher. Auch da Frank Mill getroffen, Uli Borowka und Michael Fronzek noch ein Tor gemacht.
Der Blutjunge. Michael Fronzek.
Ja, der Blutjunge. Und ja,
Haaren.
So, ganz schön. Er hatte auf jeden Fall noch einen Popperschnitt, wie man damals zusammenlegte. Das ist ja dann, hat sich dann irgendwann, ja, oder dann die Saison drauf, Gladbach gewinnt 4:2 zu Hause gegen die Bayern 1985. Kriens und Schorsch Dresen und Uwe Rahn haben da getroffen. Also, und dann eben in der Saison danach an das Spiel kann man sich gut erinnern, weil das war so das Spiel, da habe ich zuletzt mit Uwe Rahn noch ausführlicher drüber gesprochen. 2:0 für Gladbach, er schießt beide Tore und das war das erste Heim-Zurückkommen von Jupp Heynckes auf den Bürkel nach seinem Wechsel zu Bayern. Und Uwe Rahn war ja sozusagen sein Lieblingsschüler und das ist dann hier auch entsprechend überschrieben in dem von Holger Jenrich, Penela kontra Pauka und Rahn macht ein Wahnsinns-Kopfballtor. Das sind ja Sachen, die sieht man ja heute gar nicht mehr so. Rahn war ja ein ganz, ganz starker Kopfballspieler, halbhohe Flanke und der fliegt dann, das Bild ist ja auch zu sehen in dem Buch, fliegt dann da rein und ballert mit dem Kopf den Ball dann oben in den Winkel, also ein richtiger Flugkopfball. Ich weiß gar nicht, wann hat man zuletzt einen Flugkopfball gesehen? Keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern.
Also das Jürgen Klinsmann ist ja früher gerne mal auch so abgetaucht.
Genau. Vielleicht braucht es dazu die 80er Jahre Mathe, wer weiß.
Ja, genau. Jeden,
wenn man da mal so durchguckt, dann auch das Jahr danach, 1989, Gladbach gewinnt 2:1 gegen die Bayern. Also wirklich eine richtig gute Heimserie in den 80er Jahren. War ja ohnehin ein Jahrzehnt, in dem Gladbach eigentlich noch richtig, richtig gut dabei war. Aber die Bayern kamen sehr, sehr ungern zum Bökelberg und haben eigentlich in jeder Konstellation dort dann auch verloren. Und von daher, ja, also ich würde mal sagen, es ist, wenn man da in die Vergangenheit reinschaut, auf die 80er guckt, da waren ein paar richtig große Spiele dabei auf dem Bökelberg. Und das war ja auch die Zeit dann, wie gesagt, Heynckes ging rüber, dann die Geschichte mit Lothar Matthäus 84. Da war ja Gladbach, da war Bayern ja wirklich das ganz große Hassobjekt der Gladbach-Fans, die holen uns alle Spieler weg. Lothar Matthäus hat dann da noch diesen Elfmeter verschossen im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. Also die 80er haben da ja, was diese, sage ich mal, Konstellation angeht, das so richtig geschürt.
Ja, man muss sagen, da haben sich die Wogen ja auch über die Jahrzehnte geglättet. Ne? Ich erinnere mich sehr gut an das rein deutsche Champions-League-Finale 2013, Bayern gegen Dortmund. Da haben ja, ich würde sagen, mindestens die Mehrheit, wenn nicht sogar die große Mehrheit der Gladbach-Fans den Bayern die Daumen gedrückt, weil man erstmal nicht so gut auf den BVB zu sprechen ist, aufgrund ähnlicher Geschichten, die holen uns die Spieler weg und so weiter. Und weil man einfach dann auch Jupp Heynckes die Daumen gedrückt hat, der dann ja im Spätherbst seiner Karriere da das Triple gewonnen hat mit den Bayern. Ja, und deswegen würde ich sagen, also ein Hassobjekt sind die Bayern nicht mehr unbedingt. Irgendwie jetzt hat man ja, klar, auch wenn Max Eberls Bayern-Sozialisierung, jetzt klar, er ist Bayer, er war da in der Jugend, aber natürlich jetzt nicht so präsent bei den Profis, aber man hat da ja so ein bisschen Bayern, man hat dessen gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß und so, also man kann, viele Leute haben sicherlich auf jeden Fall was gegen den FC Bayern, aber ein reines Hassobjekt ist ja gewiss nicht mehr in Gladbach.
Nein, also ich glaube, da ist Borussia Dortmund, glaube ich, in der Freundschaftsliste doch ein wenig nach vorne gerückt.
Feindliche Gunst.
Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, weil inzwischen wirklich gesehen wird, was da in München einfach passiert ist über die letzten 50 Jahre. Man ist gemeinsam 65 in die Bundesliga aufgestiegen und Bayern München ist einfach ein Weltklub geworden. Das muss man sagen, natürlich auch mit den Rahmenbedingungen, mit dem Olympiastadion, mit der Allianz Arena später. München als Standort natürlich auch ganz andere Möglichkeiten als das kleine Mönchengladbach am Niederrhein. Und ich glaube, es wird einfach respektiert, dass gesagt wird, die Bayern sind einfach eine Nummer größer. Und wenn heute ein Gladbach-Spieler zu Bayern wechselt, ich rede jetzt mal nicht über Michael Cousins oder so, sondern einer auch von den Top-Leuten, dann wird das akzeptiert, dann wird gesagt, naja gut, das ist, ne, man geht zu Barcelona, man geht zu Bayern. aber geht man zu Dortmund, dann gibt es richtig Theater. Also von daher, ja, und muss ja auch sagen, dass das, was die Bayern machen, dieses Mir san mir, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, das ist ja eigentlich das, was man auch mit Marco Rose eingekauft hat. Weil im Prinzip ein Typ, der natürlich sozialisiert, und das darf man nie vergessen, in diesem RB-Kontext von Salzburg, einfach als Trainer sozialisiert. Er war natürlich Spieler in Mainz, er war Spieler in Hannover, aber eben als Trainer immer so diesen Gedanken. Und dieser Gedanke ist mit dabei, dieses wir machen unser Ding und egal was, wir wollen immer gewinnen. Und ich meine, das RB Salzburg ist nun mal das Bayern München Österreichs. Dann ist Alexander Zickler im Trainerstab, ein Titelsammler par excellence bei Bayern. Ich glaube, 12 Titel mit Bayern geholt. Und alles erlebt, Champions League Finale, wir werden auch dazu noch eine kleine Geschichte drin haben über diese Person und das über diesen Typ Zickler, der einfach das verkörpert, was Bayern München ist, dieses Mir san mir. Und das ist ja das, was Gladbach auch als Unterschied noch mit dazu nehmen wollte. Eben das schöne Spiel, immer klasse, immer super. Aber auch ein Hennes Weißweiler war einer, der immer gesagt hat, hey Leute, wir wollen gewinnen. Und wenn nicht gewonnen wurde, hat er mit keinem mehr gesprochen, wochenlang. Das war dann da die Strafe dafür. Aber das ist ja das, was Bayern München macht, ist für Gladbach schon so ein bisschen vorbildlich.
Und in der Champions League hat man jetzt ja auch mal den Bayern-Dusel ein bisschen kennengelernt. Das ist ja auch ein Element, das noch dazugehört. Hat man auch im Heimspiel letzte Saison kennengelernt. Ich erinnere mich da an die Parade von Jan Sommer mit dem Mittelfinger, der gerade noch den Ball auffällt, als der drin gewesen wäre. Ja, also ist das auch eine Note und unterm Strich, denke ich, steht auf jeden Fall ein Duell, auf das man sich richtig freuen kann. Ein echtes Highlight zum Start ins Heimjahr 2021. Und wir wollen im letzten Block dieses Podcasts noch über Dinge reden, auf die wir uns im Jahr 2021 freuen, weil es so eine schöne Zahl ist, haben wir wieder 5 aufgeschrieben und über allem steht, dass wir uns einfach auf viel, viel Fußball freuen, denn wir rechnen mit, hoffen auf, naja, je nachdem, wie man es ausdrückt, noch auf 25 Gladbach-Spiele bis zum Saisonende.
Minimum, würde ich sogar sagen. Minimum. Denn wir rechnen mal die noch ausstehenden 20 Bundesligaspiele. Plus 2 in der Champions League sind 22 und dann, hört alle zu, liebe Leute, 3 im DFB-Pokal, denn wir sagen, Gladbach kommt ins Halbfinale, aber damit wären wir bei 25.
Ja, dann lass das doch als ersten Punkt nehmen. Also wir freuen uns sehr auf das, was noch kommt und kommen kann in der Pokalsaison, die ja irgendwie jetzt so richtig dann anfängt mit dem Stuttgart-Spiel. 2 absolute Pflichtaufgaben in den ersten Runden gegen Viertligisten, jetzt das Duell in Stuttgart. Und wenn man sich so die Auslosung anschaut, boah, könnte das ja ein heftiges Viertelfinale sein. Also da sind hier womöglich dann die ersten 7 der Bundesliga noch drin, plus vielleicht der erste FC Köln. ja, das, sag ich mal, so eine deutsche Champions League fast schon.
Also, ja, aber ich meine, das macht es doch aus. Und ich meine, wer den Pokal holen will, muss halt irgendwie doch jeden besiegen. Und viele Gladbach-Fans, einer hat dann direkt, also wirklich 3 Sekunden, nachdem dieses Los dann feststand, gepostet, das ist vorbei mit der Pokalsaison. Leute. Ich meine, es ist immer noch ein Aufsteiger, zu dem Gladbach fährt. Und Gladbach wird in diesem Spiel als Favorit antreten. Natürlich, Stuttgart, wir haben da schon echt, echt üble Dinge erlebt mit Gladbach in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an das 0-7, 0-5, war auch nicht selten in den Jahren. Aber andererseits muss man sagen, na mein Gott, da muss man eben in Stuttgart gewinnen, wenn man was holen will. Und das ist der kürzeste Weg zum Titel. Und solange es nicht Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig ist, wo man dann antreten muss, wie letzte Saison in Dortmund. Das sind halt, ne, jetzt hat man VfB Stuttgart, klar, lange Reise, kommt einem nicht wirklich gelegen. Natürlich Bundesligist, auch noch ein unangenehmer Aufsteiger, der doch für Furore ein bisschen sorgt. 5-1 in Dortmund gewonnen hat, du hast es schon erwähnt. Aber trotzdem, hinfahren, gewinnen. Ich erinnere an Marco Rose, wir wollen Fußballspiele gewinnen. Ja, mach es. Und dann nochmal, und dann ist man im Halbfinale und dann guckt man, ich meine, wäre dann, ich glaube, es ist das 5. Mal im 21. Jahrhundert, dass Gladbach dann im Halbfinale stehen würde.
Das 2001, ist richtig. 1, 4, 12, 17, ja.
So, und aller guten Dinge sind doch 5, darum wählen wir auch immer unsere 5. Genau. Von daher freuen wir uns mal drauf und wir buchen noch kein Hotelzimmer in Berlin. Wir wissen ja auch.
Nein, das hat noch nie jemand gemacht.
Nein. Ich weiß nur, dass viele die Buchung stornieren mussten, aber die haben trotzdem nichts gebucht.
Ja, genau, das war ein Versehen.
Aber ich glaube nicht, dass wir den Druck zu groß machen, wenn wir sagen, wir freuen uns einfach mal und wir wollen ja auch nur einfach sagen, schön wär's, Pokal-Halbfinale, egal wo, und Hauptsache Gladbach ist dabei, und das sind ja immer einfach tolle Spiele, und ja,
wir freuen uns. Genau, also wenn es genau 25 Spiele werden, steht ja auch fest, dass es ein Aus im Pokal-Halbfinale gibt, deswegen müsste man eigentlich schon hoffen, dass es 26 werden, weil sonst gibt es das nächste Halbfinaltrauma, denn ein anderes Weiterkommen, damit sind wir bei Punkt 2, würde ja 2 weitere Spiele bescheren, nämlich in der Champions League. Da steht das Achtelfinale an gegen Manchester City, und auch da klingen die Borussen sehr ambitioniert. Die Hürde ist natürlich ungleich höher als die gegen den VfB Stuttgart. Aber wenn man schon mal dabei ist, glaube ich, ist man nicht zum reinen Staunen und Genießen da.
Nein, und es gab ja mal eine Halbzeit in Manchester, in der Etihad Arena, in der Gladbach Manchester richtig gut im Griff hatte. 2-1 geführt hat, Julian Korb schoss damals ein Tor. Unter anderem, und ja, dann gab es dann in der Schlussphase, in den letzten 10 Minuten ist Gladbach, dann war die Zeit unter André Schubert als Trainer, aber ein Riesenspiel gemacht bis zur 80. Minute, dann gab es dann noch die 3 Tore aufgrund der individuellen Qualität Manchesters, aber schaut man sich dann diese Halbzeit vielleicht nochmal an, dann sieht man, wie gehe ich so ein Spiel an, und also von daher sage ich mal, halte ich sogar das Los Manchester vom Sportlichen her für eins der machbareren, weil ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie Gladbach spielt, wir haben auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, Manchester-Mannschaften wie Manchester, Pep Guardiola-Mannschaften nicht liegt. Definitiv nicht.
Ja, das haben wir ja gegen den FC Bayern gesehen, als Pep Guardiola da noch Trainer war.
Genau. Also von daher, man kann sich drauf freuen. Ich meine auch da, das muss man einfach immer wieder sagen, Manchester, Gladbach war schon 2-mal da, großartige Stadt, Musik, Fußball ganz dominant, dort ist der Sitz des britischen Fußballmuseums, die beiden Clubs, Manchester United, Manchester City sind wirklich, auch wenn United im Moment nicht ganz so erfolgreich ist, aber einfach Gigantenclubs in der Fußballwelt, die Stadt selber so dieses typisch nordenglische, nicht total schnieke rausgeputzt, sondern sehr bodenständig und irgendwie ehrlich. Und wie gesagt, die 80er-Jahre-Musik, die Wiege der 80er-Jahre-Musik, kann man fast sagen. Also was da alles zusammenkommt, da haben die Fans auch richtig Spaß gehabt. Klar, großartige Pubs.
Die Wiege unserer beiden Musikgeschmäcker da. Bei dir mit The Smiths, bei mir mit Oasis. Also ganz viel von dem, was ich höre, berufen sich alle auf Oasis. Und bei dir sind es dann The Smiths. Also auch das noch dazu.
Genau, also das sind einfach Dinge, und da kriegt man ja schon Gänsehaut, und wenn man dann da ins Stadion reinkommt und dann eine Songzeile von den Smith dort angeschlagen ist, und die kann sich Gladbach tatsächlich auch als Vorbild für diese Spiele gegen Manchester nehmen. There is a light never goes out, also ein Licht, das niemals ausgeht. Man fährt sicher nicht dahin und hat überhaupt gar keine Chance.
Um sich die Lampen ausschießen zu lassen, ja.
Ja, ohne einen vor die Lampe zu kriegen. Aber damit sind wir im Prinzip genau auch in dem Themenkomplex, das Licht, das niemals ausgeht, was die Bundesliga angeht. Denn ich freue mich tatsächlich auf eine Aufholjagd der Gladbacher.
Ja, da steht einiges bevor. Wir haben es ja schon sehr ermutigend eruiert in dieser Folge. Es sind halt auch noch 20 Spiele. Das ist noch so viel vor uns. Also jetzt sind 14 um. Das ist tatsächlich, letztes Mal war das Bayern-Heimspiel am 14. Spieltag. So müsste es gewesen sein. Genau, also alles, was letzte Saison noch nach diesem Heimsieg gegen Bayern kam, folgt jetzt noch. 20 Spiele, hoffentlich nicht unterbrochen von so einer langen Pause, wie das vergangene Saison der Fall war. Ja, aber einfach noch ganz viel Fußball, allein jetzt im Januar, die ganzen Spiele, das ist eine englische Woche, dann ist die Hinrunde um, dann geht's schon gegen Borussia Dortmund, dann geht's nach zu Union Berlin, was ja dann auch ein unverhofftes, unerwartetes Topspiel ist. Also ganz viel Fußball, noch viel vor in der Bundesliga, und vielleicht mal eine Gladbacher Mannschaft, die sich dann, wie ich es gesagt habe, daran erinnert, dass man nicht nur Vorsprünge verspielen kann, sondern auch Rückstände aufholen.
Ja, und das sind ja Dinge, die man tatsächlich auch in der Zeit mit Marco Rose schon des Öfteren bewiesen hat, gerade in der vergangenen Saison. Wir denken da auch an die Europa League, wo man ja auch was gedreht hat. Und ich glaube, dass da einfach was drin ist in der Gladbacher Mannschaft, mehr als sie bisher gezeigt hat. Vergangene Saison war Gladbach halt die Mannschaft, die gejagt wurde. Da hat Leverkusen sich dann richtig rangemacht. Und jetzt kann es ja umgekehrt sein. Jetzt war Leverkusen eben vorweg, hatte, glaube ich, sogar einen ähnlichen Rückstand auf Gladbach wie jetzt Gladbach und Leverkusen. Und 3 Punkte sind schon aufgeholt. Und von daher, warum nicht? Also ich denke, man sollte einfach diesen 3., 4. Platz, und das wird auch Marco Rose. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt hingeht und sagt, Jungs, wir müssen jetzt gucken, dass wir in die Europa League kommen.
Ja, oder die Conference League, das wäre auch cool, ne?
Ja, genau. Die wird dann wahrscheinlich dann noch irgendwie in irgendwelchen Digitalkonferenzen abgehalten oder so.
Wahrscheinlich die Digital Conference League.
Ja, ne, aber ich glaube, Marco Rose wird ganz klar sagen, Leute, da ist niemand irgendwo ins Licht enteilt, sondern wir wollen noch diesen 3. oder 4. Platz, wir wollen den Champions League, und es wäre ja auch so wichtig in der Argumentation, auch was Marco Roses Zukunft angeht, bei wichtigen Spielern, bei Matthias Ginter, bei anderen Spielern, die möglicherweise auch Abwanderungsgedanken bekommen, wenn die Champions League nicht erreicht wird, die Kohle, die da verdient wird. Wir wissen, dass die Zuschauerrückkehr, das wird ganz schwierig werden in dieser Saison. Das heißt, Borussia wird also nochmal richtige Verluste haben, kann da mit einer Champions League Qualifikation das wieder ausgleichen. Das war jetzt einfach so eminent wichtig. Also es gibt so viele Faktoren, wo es einfach sich auch lohnt, so eine Aufholjagd richtig hinzumachen, und Gladbach hat es drauf, das muss ich einfach sagen.
Ja, und Punkt 4 ist einer, von dem man gar nicht weiß, ob er nicht vielleicht schon begonnen hat. Eigentlich hat er wahrscheinlich mit dem Beginn der Saison schon begonnen, und das ist einfach die Transfer- und Kaderplanung für die neue Saison. Das könnte spannend werden wie selten, vielleicht sogar wie nie, weil einfach so viel reinspielt. Also einmal dieser Fluktuationsstopp im vergangenen Sommer, damit hat sich ja gewisserweise personell was angestaut, gehen deswegen jetzt besonders viele oder schafft man es nochmal wieder viele zu halten. Trotzdem gibt es ja auch Aufgaben im Kader. Ich habe das aufgeschrieben diese Woche, dass der Gladbacher Kader jetzt mal gar nicht so fohlenhaft daherkommt, was den Altersdurchschnitt angeht. Da gibt es doch viele Spieler um die 30, über 30, Patrick Herrmann, Christoph Kramer werden sogar nächsten Monat 30, und selbst die vermeintlichen Youngster, die sind dann 23 und 24, das heißt, da irgendwelche Teenager, 20, 21-Jährige spielen sogar gar keine große Rolle in Gladbach. Also da gibt es viele Aufgaben unter noch nicht ganz klaren Vorzeichen, was ja auch das Finanzielle angeht. Auch da würde die Champions League da reinspielen. Also ja, kann ich nur sagen, was da so abseits des Platzes auf uns zukommt, da kann man sich drauf freuen.
Definitiv. Und da kann man jetzt ja auch vielleicht ganz kurz mal die Frage erörtern. Viele Wechsel können ja auch etwas bewirken, dass man wir wissen nicht, wer ist dann Trainer. Was ist mit Marco Rose und Borussia Dortmund? Da wird jetzt ja an allen Stellen geblockt. Die Dortmunder sind stinkig, haben keinen Bock mehr auf das Thema. Aber das wird erst dann vorbei sein, wenn klar wird, Rose geht oder Rose bleibt. Was auch immer, so oder so. Auf jeden Fall ist ja auch jede Veränderung eine neue Chance, den Kader neu auszurichten. Geht jetzt zum Beispiel Dennis Zakaria, dann wird Max Eberl richtig Kohle in der Hand haben. Und irgendwas davon wird auch übrig bleiben, um vielleicht neue Akzente zu setzen. Es wurde ja schon über Marco Grujic geredet, der auch ein anderer Spielertyp dann ist. Man kann das Spiel dann vielleicht wieder ein bisschen in eine neue Richtung lenken, weil irgendwann sind ja auch die Mechanismen bekannt und müssen erneuert werden. So. Und selbst wenn ein neuer Trainer kommt, es wird keine ganz neue Ausrichtung geben und es wird auch kein ganz neues Borussia Mönchengladbach geben, aber eben neue Akzente wie eben diese Geschichte Marco Rose bringt einfach diesen neuen Bayern oder diesen Mir ist an mir Touch vom Niederrhein mit rein und all diese Dinge. Also das ist ja die Spannung auch, die da drin liegt. Und auch da dieser Fatalismus vieler Gladbach-Fans, wenn jetzt das und das passiert, dann sind wir direkt wieder Zehnter. Also ich glaube, es hat sich doch oft gezeigt, dass es, auch wenn es vielleicht mal ein Jahr oder ein halbes Jahr gedauert hat, dass einfach die Möglichkeiten so gut sind für Borussia Mönchengladbach, immer wieder was Neues nachzulegen und neue Akzente zu setzen. Und das finde ich spannend.
Ja, da sind die Fohlen ja oft dann einfach wie eine Raupe, die sich verpuppt und dann kommt irgendwann wieder ein Schmetterling raus und kann sich wieder sehen lassen. Also ja, ist irgendwie der Kreislauf des Lebens in Gladbach. Und ja,
überall. Ich meine, auf hohem Niveau wird es den Großen auch so passieren.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.
Gladbach hat eine richtig gestandene Mannschaft. Das ist das, warum ich sage, die Aufholjagd. Warum nicht? Warum nicht Pokalhalbfinale? Warum nicht vielleicht auch Manchester City besiegen? Aber Neuausrichtung, junge Spieler. Jetzt ist der Amerikaner Joe Skelly dazugekommen. Wer weiß, vielleicht ist das dann mal einer, der sich durchsetzt. Und mal wieder richtig von unten in die Mannschaft reinstößt. Also von daher, wir wollen jetzt hier auch keine rosaroten Bilder malen und keine Champagnerfarben über alles gießen. Aber ich glaube, dass Gladbach einfach eine sehr gute Basis hat Und auf der kann man dann immer wieder aufbauen. Und irgendwas zwischen Platz 4 und 8 ist, glaube ich, so das, wo Borussia Mönchengladbach auch in den nächsten 5 Jahren immer wieder auftauchen wird. Tendenz vielleicht eher ein bisschen nach oben in Richtung Platz 4. Und das ist doch super. Das ist doch spannend. Und da wird immer wieder was drin sein. Und wir wollen ja auch Stoff für unseren Podcast haben, weil.
Ja, genau. Nachher würden wir uns anschweigen. Das wäre unvorstellbar.
Ja, ist, glaube ich, auch kaum vorstellbar. Deswegen. Also, diesen Podcast, den könnt ihr natürlich auf all unseren Kanälen hören, wie sonst auch immer. Und Yannick, du machst das immer so gut.
Wenn die Leute uns eine Mail schreiben wollen, können sie das gerne tun. Fohlenfutter@rheinische-post.de ist momentan auch ein bisschen beliebter als Postkarten, weil wir im Homeoffice sind und deswegen nicht so oft in der Redaktion vorbeischauen. Also gerne eine E-Mail mit Feedback, Lob, Kritik in alle Richtungen, Anregungen, Wünschen oder vielleicht auch nur lieben Grüßen. Alles das bauen wir hier gerne ein in den Podcast. Meldet euch, wenn ihr Lust habt und ja, tragt ein bisschen was dazu bei, zu dem, was wir hier so veranstalten, jede Woche.
Genau so. Sollen wir noch ganz schnell die Aufstellung eben mal überlegen oder ist es dafür noch zu früh? Ich sag dir nur, Jan Sommer wird spielen. Ich glaube, die Abwehr auch weitgehend. Spielt Benzemaini?
Nee, ich glaube, das hat er noch nicht im Tank.
Und im Zentrum bin ich mir relativ sicher, Zacharia Neuhaus Kramer dann als Backup auf die Bank. Vorne Lars Stindl für mich absolut gesetzt. Player, Embolo und Hofmann. Das wäre meine Aufstellung.
Genau, ich wollte sagen, genau. Embolo dann im Zentrum, Player mal auf links, was er aufgespielt hat. Ich würde aber mit Kramer statt Zacharia gehen, weil ich Zacharia noch nicht ganz so weit sehe und eigentlich ja Kramer auch keinen Anlass gibt, jetzt zu sagen, auf die Bank mit ihm und Zacharia rein. Also ja, dann würden wir uns da unterscheiden.
Genau, und wie gesagt, an Jonas Hofmann und Lars Stindl sind für mich wirklich in den vergangenen Wochen, Jonas Hofmann vor seiner Verletzung und jetzt auch im Spiel direkt danach, einfach haben beide gezeigt, wie wichtig sie als gestandene Borussen sind und ja auch so diese beiden Zeitströme, die es gibt, eben verkörpern, das Tiki-Taka-Borussia, wo ja beide dann sozusagen geholt worden sind, das noch im Vordergrund stand und jetzt eben auch der Rose-Style, beide Top-Anläufer, beide sehr gewiefte Balleroberer, also ja, die wichtigsten Leute, da kommst du nicht dran vorbei, Breel Embolo, Torschwung aus Bielefeld mitnehmen, ja, und Alassane Player, wir erinnern uns an dieses wunderbare Tor beim 3-0-Sieg 2018 in München, einer der Bayern-Schrecke der vergangenen Jahre. Also ja, ich glaube, mit der Aufstellung kann man die Bayern schon ein bisschen ärgern. Benzemaini dann vielleicht von der Bank der vergangene Saison beide Tore gegen die Bayern schoss, dann hat eine kleine Drohgebärde. Ja, also freuen wir uns einfach auf dieses Spiel. Ich hoffe mal, dass es nicht ganz so kalt wird, aber gut, daran werde ich leider nichts ändern.
Jetzt war bei dieser Aufstellung nicht der fünfte Punkt, auf den wir uns freuen. Einen haben wir noch.
Das wäre die Europameisterschaft.
Genau, die terminiert ist, das war sie letztes Jahr auch schon. Ja. Naja, man kann schon davon ausgehen, dass das hinhauen könnte und sollte, in welcher Form auch immer, obwohl jetzt gerade in der aktuellen Lage ich mir nicht ausmalen kann, wie das gehen soll, die dann die ganze Zeit immer durch ganz Europa zu fliegen. Ist ja eigentlich auch wurscht, wenn keine Zuschauer drin sind. Ja, aber warum freuen wir uns auf diese Europameisterschaft? Weil auch da ganz viel Borussia dabei sein wird.
Definitiv. Also auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich 3 deutsche Nationalspieler. Also ich glaube schon, dass Ginter sowieso und auch Hofmann und Florian Neuhaus dabei sein werden. Natürlich die Schweizer, dann Jan Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Dennis Zakaria. Österreich ist dabei, das heißt also Stefan Lindner wird dabei sein. Wahrscheinlich noch Valentino Lazaro. Also da wird Gladbach richtig fett.
Vielleicht auch, das kann auch noch klappen.
Wer?
Hannes Wolf.
Ja, stimmt, Hannes Wolf. Da müsste allerdings sich ein bisschen strecken,
glaube ich. Ja, aber das ist ja dann auch ein Ziel. Das wäre dann Punkt 6, auf den wir freuen. Hannes Wolf, der sich streckt.
Der sich streckt und die Bayern schreckt. Ein Abschluss. Herrlich, oder?
Herrlich, Heiko, herrlich.
Nein, jetzt haben wir es wirklich alles abgehakt, oder?
Jetzt sind wir am Ende und freuen uns einfach auf dieses Spiel. Melden uns nächste Woche wieder in gewohnter Besetzung. Dann natürlich ja mit den Antworten auf die Fragen, die wir gestellt haben bezüglich des Bayern-Spiels. Und dann schon den Blick auf das Spiel in Stuttgart.
Genau so ist es. Also viel Spaß, ein sportverbundenes Vergnügen vor dem Fernseher beim Spiel gegen die Bayern und mein Tipp 2-2.
Mein Tipp 2-1.
Für?
Ja, natürlich für die Heimmannschaft. Ich
wollte es nur mal klarstellen. Wir sind also sehr optimistisch, da werden jetzt einige denken, die Schönmaler, aber malen wir einfach mal schön. Neues Jahr, muss man ein bisschen positiv reingehen. Wir wollen Spaß am Fußball haben, Gladbach kann guten Fußball, freuen wir uns drauf und reden nächste Woche wieder drüber.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.